Haus am Dom, der Podcast.
Ich freue mich sehr, heute Abend auf ein Gespräch mit einem jungen Theologen, der extra aus Dortmund hierher gekommen ist, mit Martin Breuel, und der auch ein ganz interessantes und originelles Buch mit einem Kollegen geschrieben hat, nämlich zusammen mit Julian Tappen, mit dem Titel Von Teekannen, Gott und Gänseblümchen. Und allein des Titels wegen habe ich gesagt, also das müssen wir irgendwie hier bringen, das müssen wir einfach mal besprechen. Was steckt eigentlich dahinter, hinter diesem Buch? Und darum soll es heute Abend gehen. Du bist ein Vertreter, ein junger Vertreter der Theologie. Was würdest du sagen, was hat katholische Theologie oder Theologie im Allgemeinen heute noch für eine Relevanz an der Uni? Also was machst du da? Wie bist du im Gespräch mit anderen und wie bringst du deine Themen ein? Wie läuft das da so? Wie muss man sich das vorstellen?
Gute Frage. Ich würde sagen, Theologie hat eine hohe Relevanz, auch eine aktuell sehr hohe Relevanz, denn das Grundgeschäft oder das Kerngeschäft der Theologie ist so etwas, das man als rationale Glaubensverantwortung bezeichnen könnte. Ja, also das, was Christinnen und Christen oder vielleicht auch allgemein religiöse Menschen glauben, erst einmal zu verstehen, was es bedeutet und dann zu schauen, ob man auch gute Gründe dafür entwickeln kann. Das ist wichtig, um Religionen wie etwa das Christentum, aber auch andere große Religionen, die ebenfalls Theologien entwickelt haben, auch abzugrenzen von irgendwelchen weltanschaulichen Spinnereien oder irgendwelchen Sekten oder so etwas. Ja, dass man zeigt, dass das Christentum oder monotheistische Religionen, vielleicht kann man so weit ausdehnen erstmal, ohne dass ich andere damit schon ausschließen möchte, eine legitime und auch vernünftige Option darstellen, das eigene Leben, das eigene Dasein und auch die Welt im Ganzen zu deuten. Das ist heutzutage sehr wichtig, weil in vielen Kontexten ja auch durchaus ein Anstieg von Unvernunft zu beobachten ist, wenn man so sagen kann, auch gerade in religiösen Dingen. Und da zu sortieren, zu systematisieren, zu analysieren, bestimmte Dinge zu erforschen, die Entstehungsgeschichte bestimmter Konzepte oder bestimmter Glaubenssätze und zu schauen, kann man das eigentlich in den Kontexten der Gegenwart heute verantworten? Oder kann man es vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise reformieren an manchen Stellen, damit es für heute Plausibilität hat, halte ich für eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die tatsächlich auch nur im Gespräch mit anderen Wissenschaften funktioniert. Du hattest schon die Philosophie erwähnt, wo ich auch sozusagen mit einem halben Bein drin stehe, aber das ist nicht die einzige Wissenschaft, die Soziologie, aber auch die, ich habe ein Forschungsprojekt gemacht zur evolutionären Anthropologie und so weiter, also das funktioniert nur im Austausch mit anderen Wissenschaften.
Du sagtest gerade, dass es eine Zunahme von Unvernunft gibt, auch im religiösen Bereich. Was wäre für dich unvernünftig im religiösen Bereich?
Was ich durchaus beobachte, jetzt auch im katholischen Bereich, ist so ein neues Interesse an bestimmten charismatischen Bewegungen, die erstmal für sich genommen nichts Schlechtes sind, aber die häufig die Anstrengungen des Denkens ersetzen durch eine besonders große Intensität von Frömmigkeit. Ja? Und ein theologischer Lehrer von mir aus Köln hat immer gesagt, man muss den Glauben nicht nur bezeugen, der Glaube muss auch überzeugen. Ja? Und das Zeugnis allein reicht nicht. Man braucht auch gute Gründe im Sinne von überzeugenden Gründen, die man im Gespräch mit Andersgläubigen, mit Nichtgläubigen einbringen kann. Und das gerade dieser auch immer latent unter Fundamentalismusverdacht, auch manchmal zurechtgestellter Aufstieg dieser häufig auch eher reaktionären, charismatischen Gruppierungen ist etwas, was man in der Theologie häufig auch kritisch beobachtet. Das ist im evangelikalen Bereich noch viel stärker natürlich, aber das schwappt auch so ein bisschen rüber in den katholischen Bereich. Und dafür Aufklärung zu sorgen und darauf zu beharren, dass es gute Gründe braucht.
Aber hast du eine Erklärung dafür, warum es gerade heute wieder so einen Aufstieg von religiöser Irrationalität gibt?
Also ich habe eine Vermutung, ich weiß nicht, was als Erklärung zählt, weil ich es nicht empirisch überprüft habe, weil ich auch nicht empirisch arbeite, aber das kann natürlich damit zu tun haben, das betrifft nicht nur den Bereich der Religion, sondern auch den Bereich der Politik, dass es so etwas wie eine Sehnsucht nach einer festen Identität gibt und nach einem Boden, auf dem man steht, den man auch nicht hinterfragen kann, wo Zweifel gewissermaßen schon verboten oder heretisch sind. Das hat damit zu tun, dass die Probleme, die sich gegenwärtig stellen, einfach zunehmend komplex werden und auch vielleicht überfordernd sind für manche. Ja, und dann zieht man sich zurück, so ein bisschen wie eine Schnecke in ihr Schneckenhaus, die sich erschreckt und irgendwas Bedrohliches sieht und dann im Schneckenhaus nichts mehr von der Außenwelt mitbekommt und sich da warm und sicher fühlt. Und diese zunehmende Komplexität von Problemen, die wird aber nicht weggehen dadurch, dass man sich zurückzieht und einfach sagt, ich igel mich ein und ich habe hier mein festes Fundament in einer Glaubensgemeinschaft, ich lasse keinen Zweifel zu, mich interessiert das Gespräch mit den Wissenschaften nicht, mich interessiert kein reflexives Verhältnis zu anderen Religionen, ich habe hier nur meins und mich interessiert nur meine Erlösung. So, das der typische fundamentalistische Move sozusagen, das wird nicht funktionieren, das löst keine Probleme und am Ende des Tages glaube ich auch, dass es scheitert. Wird. Also wer nicht wirklich auch mit guten Gründen glauben kann, kommt irgendwann auf anderen Wegen in Krisen, wo man sieht, vielleicht kann Glaubensintensität oder Frömmigkeitsintensität das auch nicht so wirklich kompensieren.
Also eine große Sehnsucht nach Halt und Orientierung. Unser Halbjahresprogramm in diesem Halbjahr, das jetzt in diesem Halbjahr losgeht, trägt den Übertitel Orientierungen. Kann denn die Theologie Orientierung bieten oder ist das, kann die Theologie als Wissenschaft Orientierung bieten? Was wäre da deine Antwort darauf?
Ja, aber nicht auf eine Art und Weise, wie Religionen das können. Also Theologie soll nicht Religionen ersetzen. Und also mein Statement gerade war auch nicht gegen die orientierende Kraft von Religionen gerichtet, sondern nur gegen ein Verständnis von Orientierung, das jegliche Doppeldeutigkeit und jegliche Toleranz von etwas anderem, was es geben kann, oder der Einsicht, dass man sein Leben auch anders deuten kann, als man es vielleicht tut als religiöser Mensch oder auch als nicht religiöser Mensch oder als Existenzialistin oder als Nihilist oder als Marxist oder was auch immer man ist, ja, dass das etwas ist, was ja wichtig ist und theologisch reflektiert werden muss. Und Theologie ist jetzt nicht, also kein Religionsersatz, sondern reflektiert gewissermaßen eine Glaubenspraxis. Ja? Und die Glaubenspraxis wird in der Theologie vorausgesetzt. Also Theologinnen und Theologen schauen ja auch nicht von außen auf eine Religionsgemeinschaft. Die gucken nicht empirisch, was eigentlich in Religionsgemeinschaften passiert, sondern schauen gewissermaßen von innen, ja? Also aus einer Glaubenspraxis heraus und reflektieren diese.
Das heißt, man muss selber religiös sein, etwas überspitzt formuliert, um Theologe sein zu können.
Ja, kommt drauf an, was du mit religiös sein meinst, aber ja. Man sollte also methodisch gesprochen eine Teilnehmer- oder Teilnehmerinnenperspektive einnehmen können. Also wenn eine Religionswissenschaftlerin fragt, wie viel Prozent der Christinnen und Christen glauben eigentlich an ein personales Gottesbild, dann kann man da empirisch wundervolle Studien zu machen und findet dann raus, weiß ich nicht, 50% tun es, 50% nicht oder so. Das ist nicht das, was Theologinnen und Theologen machen. Theologinnen und Theologen würden fragen, okay, was heißt es, dass Gott eine Person ist? Ja, wo kommt dieser Begriff her? Was kann man da heutzutage drunter verstehen? Welche Implikationen hätte das für eine Glaubenspraxis, wenn man das aufgeben würde? Ist Gott auf die gleiche Art und Weise Person, wie Menschen Personen sind? Und so weiter. Das sind dann die theologischen Fragen. Also nicht die empirischen, sondern eher die begrifflichen oder normativen Fragen dahinter.
Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, Gedankenexperimente zu machen? Und was steckt dahinter?
Mein Kollege Julian Tappen und ich haben die Idee für dieses Buch gemeinsam entwickelt, aus verschiedenen Motivationen heraus. Ich habe gerade sehr dafür plädiert, dass Theologie was Relevantes ist, auch heute. Und gleichzeitig will ich jetzt auch nicht alles nur rosa-rot malen und sagen, alle Theologie ist super. Ja, es gibt auch natürlich langweilige theologische Bücher. Also vielleicht haben Sie auch solche schon mal gelesen oder gesehen und dann nicht gekauft oder so. Und die Idee war eine innovative und auch aktivierende Einführung in das, was in der systematischen Theologie passiert, zu machen auf Basis dieser Gedankenexperimente. Und das Wort Gedankenexperiment haben wir auch nicht erfunden, sondern ist eine in der Philosophie relativ weit verbreitete Methode, um in einem narrativen Einstieg bestimmte philosophische oder eben auch theologische Fragen zu klären. Also da am Anfang, Sie sehen auch gleich nochmal in der Praxis, wie das funktioniert, am Anfang wird eine Geschichte erzählt, da brauchen Sie auch überhaupt kein Vorwissen für oder so, Sie müssen sich nur auf die Situation einlassen und jedes Gedankenexperiment endet mit einer Frage an Sie. Und Sie sollen gar nicht lange überlegen, ja, Sie sollen nicht 2 Stunden nachdenken, wie Sie die Frage beantworten, sondern aus dem Bauch heraus das sagen. Ja, Sie sollen Ihre Intuition benennen. Und auf Basis der Intuition kann man dann schauen, okay, wie sind Sie da hingekommen, warum ist das Ihre Intuition, welche Gründe lassen sich für und wieder die Intuition geben und wie kann man da weiter differenzieren. Und im Hintergrund steht so eine Entscheidung aus oder eine Theorie aus der Moralpsychologie, wo es um menschliche Entscheidungen geht. Und da werden in der Regel so zwei Systeme des Denkens unterschieden. Ein eher langsames, rationales Abwägen von Gründen, das machen wir auch ab und zu, aber auch ein schneller Modus des Denkens, der eher intuitiv funktioniert. Und bei vielen Entscheidungen oder moralischen Fragen, die sich Ihnen stellen, haben Sie ganz schnell eine Idee, wie Sie antworten könnten. Und wenn Sie dann nochmal nachdenken, können Sie auch Gründe entwickeln. Aber es ist nicht so, dass Sie erst gar keine Idee haben, also meistens, manchmal ist es vielleicht so, aber meistens haben Sie eine Intuition, eine Idee, und dann überlegen Sie, okay, was kann ich, also wenn Sie Zeit dafür haben, dann überlegen Sie, kann ich dafür irgendwelche Gründe finden oder nicht. Manchmal haben Sie auch keine Zeit und dann wissen Sie einfach, was zu tun ist und wissen, man sollte jetzt dem Kind, das seine Mutter verloren hat und über die Straße geht, helfen. Ja, da müssen Sie nicht erst noch drei gute Argumente für entwickeln. Das wissen Sie intuitiv. Und diese Unterscheidung zwischen einem schnellen, intuitiven und einem langsamen, nachdenkenden, gründeabwägenden Nachdenken steht da im Hintergrund. Und die Gedankenexperimente bauen gewissermaßen die Brücke. Die setzen an bei der Intuition und führen sie dann über diese Brücke hinein in den Raum der Gründe sozusagen.
Wollen wir uns das Gedankenexperiment mit der Teekanne mal näher angucken? Mhm. Und auch vielleicht, dass du die ein, zwei oder die Fragen stellst und wir mal gucken, wie wir intuitiv darauf reagieren würden, auf diese,
ja, okay,
auf diese Frage.
Also Sie müssen jetzt, also Sie müssen nicht, aber Sie können jetzt mitmachen. Ich erzähle Ihnen jetzt eine Geschichte. Vielleicht vorab, manche Geschichten in dem Buch haben Julian Tappen und ich uns selber überlegt, andere haben wir adaptiert. Ich habe ja gerade gesagt, dass es in der Philosophie auch viele Gedankenexperimente gibt. Die haben wir zum Teil adaptiert, in religiöse Kontexte überführt. Und dieses Gedankenexperiment der Teekanne ist aber eins, das wir eigentlich so übernommen haben. Das stammt von Bertrand Russell. Das ist ein englischer Philosoph, den Namen haben Sie vielleicht schon mal gehört, der Zeit seines Lebens ein ganz überzeugter Atheist war. Und das ist ein religionskritisches Gedankenexperiment. Vielleicht so viel vorab. Und ich erzähle jetzt eine Geschichte und ich bin gespannt, wie die Intuitionen sich im Raum verteilen. Wenn Russell Erfolg hat, dann sollten Sie alle die gleiche Intuition haben. Die Geschichte geht so, Sie ziehen in eine neue Wohnung und merken schnell, dass Sie eine ganz interessante Nachbarin haben. Und eines Tages lädt Ihre Nachbarin Sie ein zum Tee oder Kaffee, nachdem was Sie trinken, sich kennenzulernen. Und es ist auch super nett und irgendwann tischt Ihnen Ihre Nachbarin aber eine völlig unglaubliche Geschichte auf. Die sagt nämlich, dass sie keinen Kaffee trinkt, sondern nur Tee. Sie ist nämlich der Überzeugung, dass die Welt erschaffen wurde von einer fliegenden Teekanne, die irgendwo zwischen Erde und Mars kreist und das Schöpfungsziel dieser Teekanne ist, dass möglichst viel Tee konsumiert wird. Sie nennt sich deshalb auch Teeistin, ja, also mit Doppel-E, nicht mit TH, wie die Teeistin, die Sie vielleicht kennen. Ja, also eine Teeistin mit Doppel-E. Und sie sind erstmal völlig perplex und sagen, ja, wer glaubt denn so einen Quatsch? Ja? Und ihre Nachbarin sagt aber, naja, man kann ja gar nicht widerlegen, dass es nicht so ist. Ja? Beweis mir doch erstmal, dass das falsch ist. Und solange du das nicht kannst, gehe ich jetzt davon aus, dass ich gerechtfertigt bin, an diese fliegende Teekanne zu glauben. Und sie sind natürlich immer noch perplex, aber fragen sich, ob ihre Nachbarin vielleicht recht hat. Ja? Müssten sie nicht zeigen können, dass es Quatsch ist, an diese Teekanne zu glauben? Und wenn Sie an Gott glauben, ja, also vielleicht sind Sie ja Theist oder Theistin mit TH, sind Sie eigentlich irgendwie anders aufgestellt als Ihre Nachbarin? Oder ist das mit dem Glauben an Gott genauso wie mit dem Glauben an eine unsichtbare Teekanne?
Sie ist unsichtbar. Sie ist nicht sichtbar, ne?
Ja.
Das ist okay.
Mhm. Mhm. Was würden Sie sagen? Ist der Glaube an Gott strukturell das gleiche wie der Glaube an die fliegende Teekanne Ihrer etwas verrückten, aber überaus netten Nachbarin?
Das Gedankenexperiment hat funktioniert, weil es bringt die Menschen zum Nachdenken. Das ist schon mal gut. Und was ist jetzt die Antwort eines Theologen auf diesen Vorwurf, dass doch der Gottesglaube nichts anderes ist als der Glaube an eine Teekanne?
Niemand glaubt ernsthaft an die Existenz einer Teekanne. Und das hat damit zu tun, dass natürlich keine guten Gründe dafür vorliegen. Sie können das nicht beweisen und es spricht auch nichts dafür. Und der eigentliche Impuls von Russell ist jetzt zu sagen, aber es gibt auch keine Gottesbeweise. Ja? Also dann ist der Glaube an Gott ja eigentlich genau das Gleiche. Es gibt zwei Strategien, ja, darauf zu antworten. Die erste finde ich nicht so plausibel, die zweite finde ich plausibel, aber ich will beide nennen, weil auch die erste Anhängerin hat. Die erste wäre zu sagen, Russell, du hast recht, also diese Position nennt man Evidenzialismus. Alles, was sie glauben, müssen sie beweisen können oder zumindest extrem gute Gründe dafür haben, ja, im Sinne von empirischen Quasi-Beweisen. Und es gibt Theologinnen und Theologen, die sich darauf einlassen und sagen, ja, wir akzeptieren diese Herausforderung, aber wir können Gott hier beweisen. Ja, wir haben, das ist was anderes als die Teekanne. Wir haben den Beweis und den Beweis und den Beweis und irgendeiner von denen wird schon funktionieren. Das ist Möglichkeit Nummer eins. Ja, sie akzeptieren Russells Prämisse, dass der Evidenzialismus wahr ist, also Russells Vorannahme, dass der Evidenzialismus wahr ist und versuchen dann zu zeigen, wir können es aber erfüllen. Wir sind besser als die Theistin mit Doppel-E. Und die zweite Möglichkeit, der wir auch in dem Buch dann zuneigen, ist schon diese Vorannahme zurückzuweisen, dass der Evidenzialismus wahr ist. Also, dass nur das gut begründet sein kann, für das auch Beweise vorliegen. Das ist überaus plausibel, wenn es um die Existenz raumzeitlich ausgedehnter Dinge, wie zum Beispiel unsichtbarer Teekannen geht. Ja, also da müssten Sie irgendwie empirische Anhaltspunkte haben, wenn Sie die Existenz von irgendwas im Universum behaupten, was da umherschwebt und irgendwas tun soll, angeblich. Aber wenn es um den Gottesglauben geht, ist es eine wichtige Einsicht der modernen Theologie, dass Gott eben nicht ein raumzeitlich ausgedehntes Etwas ist, das irgendwo im Universum herumschwebt. Ja, also Sie können das Teleskop, das Sie vielleicht haben, oder irgendeines dieser ganz tollen Teleskope, diese tollen Bilder jetzt machen in letzter Zeit, noch so scharf einstellen oder bis ans Ende des Universums zoomen, da wo es sich noch ausdehnt und so weiter. Sie werden jetzt nicht den Zipfel vom Saum Gottes hochheben können und sagen können, da ist er. Ja? Weil Gott nicht so beschaffen ist, dass er ein raumzeitlich ausgedehntes Etwas ist, das da irgendwo kauert, hinter der Grenze des Universums oder so etwas. Ja? Wenn das so wäre, hätte Russell recht. Ja? Dann stünde man um nichts besser da, als wenn man an diese fliegende Teekanne glauben würde. Aber wenn man Gott als personales Prinzip des Seins versteht, ja, also nicht irgendwie so etwas anthropomorph und vielleicht auch projektiv gedacht als eine Person, die da irgendwo sitzt, ja, so ganz klassisch der alte Mann mit dem Rauschebart oder sowas, ja, sondern auf eine etwas abstraktere Art und Weise, ja, als letzten Grund des Seins, dann kann man nochmal anders darüber nachdenken, aus welchen Gründen man eigentlich auf die Existenz dieses Gottes vertrauen und hoffen kann. Man wird das nie wissen können. Ja, also es geht nicht darum, dass sie Beweise vorlegen und sagen, ich kann das jetzt zu 100% sicher sagen, Gott existiert und habe damit Russells Challenge, Russells Herausforderung getroffen. Aber sie können trotzdem auf existenzieller Ebene gute Gründe dafür angeben, eben weil Gott nicht dieses raumzeitlich ausgedehnte Etwas ist.
Jetzt hattest du ganz am Anfang in deinem Eingangsstatement gesagt, dass es charismatische Gruppierungen geht, die sehr intuitivistisch auf Erfahrungen und so weiter aufbauen, weniger in den rationalen Diskurs gehen. Welche Rolle, das ist auch eine Frage, die ihr in eurem Buch stellt, spielt überhaupt für die Annahme, dass es sowas geben könnte wie Gott, eigentlich menschliche Erfahrungen?
Ja, sollen wir das zweite Gedankenexperiment dazu machen? Also wir haben auch ein Gedankenexperiment zu religiösen Erfahrungen.
Ja, gerne.
Okay, dann kommt jetzt Nummer zwei auf Sie zu. Und Gedankenexperiment Nummer zwei geht um den Superreligionswissenschaftler Ulf. Ja, also stellen Sie sich mal vor, es gibt diesen Religionswissenschaftler. Der arbeitet empirisch und erforscht Religionen. Und der ist so gut, weil er eigentlich nur arbeitet. Ja, also er schläft in der Bibliothek und zieht sich 16 Stunden am Tag alles über jede Weltreligion rein, was es so gibt. Und irgendwann wird er so gut, dass er wirklich alles weiß über die großen Weltreligionen. Ja, welche Glaubenssätze es gibt, welche Geschichte die Religionsgemeinschaften hatten. Also auf diesem theoretischen Feld macht ihm niemand etwas vor. Er ist gewissermaßen eine wandelnde Enzyklopädie. Und eines Tages, nach Jahrzehnten des Lesens in der Bibliothek und des sich hinauflesens zu diesem Superreligionswissenschaftler, wird ihm aber langweilig. Wir können ja mal annehmen, es sei hier im Haus am Dom. Und er verlässt dann dieses Haus zum ersten Mal seit Jahrzehnten und geht dann direkt nebenan hier in den Dom und wird erstmal von der Farbpracht erschlagen und sieht jetzt auch zum ersten Mal, wie das, was er theoretisch immer schon wusste über Liturgie und über Sakralraumgestaltung auf ihn wirkt und so weiter. Und die Frage wäre jetzt, lernt Ulf in diesem Moment etwas Neues über Religion? Lernt er etwas? Bekommt er eine neue Erfahrung von Religion, die er vorher noch nicht hatte, obwohl er eigentlich alles wusste? Ja, also da ist nichts drin, was ihn auf theoretischer Ebene überrascht. Aber er wird auf praktischer Ebene so berührt, wie er das aus dem Bücherstudium nicht kannte. Also dieses Gedankenexperiment, das haben wir adaptiert. Das kommt eigentlich aus der Philosophie. Und da gibt es nicht Ulf, den super Religionswissenschaftler, sondern die Kognitionswissenschaftlerin, die heißt Mary. Das kommt von einem amerikanischen Philosophen und da geht es um Farbwahrnehmung. Und Mary weiß alles über Farben. Ja, also es gibt nichts, was sie nicht weiß. Sie lebt aber in einem schwarz-weißen Labor und kommt da auch nicht raus. Hat also noch nie Farben gesehen. Und eines Tages schafft sie es aber, die Leute, die sie da eingesperrt haben, zu überlisten und endlich aus dem Labor zu verschwinden. Und sie sieht zum ersten Mal in ihrem Leben Farben. Und die Frage ist, lernt sie irgendwas Neues, obwohl sie alles wusste über Spektralmuster und Wahrnehmung und Stäbchen und Zäpfchen heißt es, glaube ich, im Auge und so, ne? Und so weiter. Und die Intuition, die abgerufen werden soll, ist genau die, die sie jetzt auch hatten. Ja, klar, die lernt was Neues. Ja, die lernt, wie es ist, wie es sich anfühlt, Farben zu sehen. Das kann man nicht durchs Bücherstudium lernen. Ja? Und diese Intuition übertragen wir jetzt erstmal in diesem Gedankenexperiment auf Religion. Sie können noch so viel kluge theologische Bücher lesen. Sie werden es nicht damit nicht herausfinden, was es bedeutet, eine religiöse Einstellung zur Welt zu haben. Dazu brauchen Sie diese existenzielle, praktische Ebene, vielleicht sogar diese Form von Wahrnehmungsebene. An einer Stelle bricht das dann. Ja, also die Intuition, die Sie haben, ist auch die, die wir abrufen wollen. Und es ist auch die, die Frank Jackson, so heißt der Erfinder des Experiments mit Mary, der Farbwissenschaftlerin, der will die genauso abrufen. Und er will zeigen, also Jackson will zeigen, dass Farbwahrnehmung letztlich nicht reduzierbar ist auf Physik. Und wir wollen zeigen, dass religiöse Praxis nicht reduzierbar ist auf Theorie, gewissermaßen. Ja, also dass Praxis was Wichtiges ist. Es gibt ein Aber, weil Farbwahrnehmung ist etwas, was auf relativ direkte Art und Weise passiert. Ja, also das ist ihr subjektives Empfinden. Ja, sie wissen es, wie sich das für sich anfühlt, einen Sonnenuntergang am Meer zu sehen. Also werden Sie wahrscheinlich alle wissen. Oder irgendwie eine Wiese an einem schönen Berg oder sowas mit lauter Blumen drauf und sowas. Ich weiß aber nicht, wie sich das für Sie anfühlt. Also ich weiß, wie sich das für mich anfühlt. Aber ich weiß nicht, wie sich das für irgendjemand von Ihnen anfühlt. Und Sie wissen auch nicht, wie sich das dann für mich wiederum anfühlt. Das ist so eine subjektive Perspektive. Man könnte auch sagen, eine erstpersönliche Perspektive, die wahrscheinlich jeder hat, aber die auch nicht ohne weiteres zugänglich ist für andere. Und was religiöse Dinge angeht, würde ich sagen, gibt es das auch. Ja, also ich weiß auch nicht, wie es sich für Sie anfühlt, wenn Sie religiös sind, auf Ihre Art und Weise religiös zu sein. Aber das erschöpft sich nicht in einem Wahrnehmungsakt. Ja, das ist ja, also religiös zu sein, ist ja nicht so das Gleiche wie eine Farbe wahrzunehmen. Ja, das ist ja viel direkter, diese Farbwahrnehmung. Und das ist dieses Aber. Ja, ohne Praxis geht's nicht. Und auch ohne diese performative Einstellung zur Welt, das ist nicht nur theoretisches für Wahrhalten, was man durch Bücher sich erlesen kann oder so etwas, aber es geht eben auch nicht ganz ohne. Ja, also Farben können Sie schon wahrnehmen, aber wenn Sie jetzt noch nie irgendwas über Religion gehört haben, ja, und Sie wissen gar nicht, was da für Statuen sind und welche Rolle irgendwas spielt, warum es im Dom so aussieht, wie es aussieht, Sie haben kein Konzept von Altar, Sie haben kein Konzept von Transzendenz, Sie haben noch nie irgendwas von Jesus gehört und fragen sich, warum da so komische Kreuze rumhängen. Das würde Sie erstmal so irritieren, dass Sie wahrscheinlich, anders wie wenn Sie jetzt eine Farbe sehen, die Sie noch nie gesehen haben, nicht sagen, genau, interessant, sondern erstmal verwundert und verwirrt wären. Und das ist dieses Aber. Religiöse Erfahrungen ist immer durch bestimmte Begriffe vorgeprägt. Oder zumindest mehr vorgeprägt, als es diese durchaus ja sehr direkte Wahrnehmung von Farben ist. Ja, und Sie gehen mit bestimmten Deutungsmustern daran, mit bestimmten Kategorien heran. Die meisten von Ihnen werden irgendwie einen kulturellen Hintergrund im christlichen Raum haben und Sie gehen mit bestimmten Vorstellungen von Jesus Christus, von Maria, von Altar, von Liturgie daran und legen diese Kategorien schon da drauf. Ja, also es geht nicht ohne Erfahrung, aber diese Erfahrung ist immer schon qualifiziert und begrifflich geprägt. Das ist das Aber, warum man es nicht zu 100% übertragen kann. Die grundsätzliche Intuition aber, würde ich sagen, ist eine wertvolle. Es geht nicht ohne Praxis und in reiner Theorie.
Mhm.
Und wie wäre das jetzt für den Fundamentalisten? Wie würde der jetzt, was für ein Ulf wäre der Fundamentalist?
Wahrscheinlich einer, der noch nie eine Bibliothek betreten hat. Nein, also das...
der würde Frage, im Dom sein und sagen, das ist die einzige Wahrheit und das ist sozusagen meine Identität. Hier ist alles enthalten, was es gibt. Oder wie würde der...
Ja, genau. Also er würde gewissermaßen diese subjektive Perspektive, die er hat, ja, wo man ja auch gewissermaßen aushalten muss, dass andere vielleicht auch eine andere subjektive Perspektive haben. Ich weiß, er hat ja gerade gesagt, ich weiß nicht, wie es sich für sie anfühlt, eine Erdbeere zu schmecken oder auf eine bestimmte Art und Weise religiös sein, diese subjektive Perspektive, die er hat, würde dann verallgemeinern und sagen, okay, das ist die einzige Wahrheit, die es gibt. Und alle, die diese Perspektive nicht haben und mir auch nicht glaubhaft machen können, dass sie diese haben und deswegen in meine relativ geschlossene oder hermetisch abgeschlossene Glaubensgemeinschaft kommen, die haben falsche Perspektiven. Ja, und diese Unterscheidung an dieser Stelle zumindest von richtigen oder falschen subjektiven Perspektiven ist etwas, was dann den Fundamentalismus auszeichnet, weil er alle anderen dann abqualifiziert.
Ja.
Oder auch andere Formen von Religiosität brandmarkt als heretisch oder sonst etwas. Ja. Das heißt nicht, dass man nicht Kritik an anderen Formen von Religiosität üben kann. Ja. Ich will jetzt nicht einem Relativismus das Wort reden oder einem Pluralismus, der sagt, alles ist gleich. Das will ich gar nicht sagen. Ja. Aber dass man bestimmte Doppeldeutigkeiten, bestimmte Ambiguitäten aushalten muss und auch einsehen muss, dass man eben nicht weiß, wie es sich für manche anfühlt, auf eine bestimmte Form katholisch zu sein und andere das eben anders sind. Mhm. Das ist was Fundamentalisten anscheinend sehr schwer fällt.
Mhm. Wo wir jetzt bei einem ganz anderen Thema wären, ihr schreibt auch im letzten Teil eures Buches über das Thema Religion im Allgemeinen und das Verhältnis von Religion und Öffentlichkeit. Du hattest gerade angesprochen, das Thema das Verhältnis von Christentum zu anderen Religionen und auch die berühmte Wahrheitsfrage, welches ist die wahre Religion? Diese Debatten sind ja zum Beispiel im Mittelalter sehr häufig geführt worden. Das waren intellektuelle Ereignisse von großer Bedeutung. Die gibt es ja so heute in dem Sinn eigentlich nicht mehr. Also zumindest nicht mehr in so einer, die so eine Ereignishaftigkeit erzeugen, wie es zum Beispiel im Mittelalter der Fall war. Kann man diese Frage überhaupt heute noch stellen? Was ist die wahre Religion? Dazu habt ihr ja auch geschrieben.
Ja. Also erstmal, das lehnt sich schon an eine relativ klassische Einführung in die systematische Theologie. Mhm. Und die ist klassischerweise in drei große Bereiche aufgeteilt. Früher hieß es Demonstratio jeweils, heute sagt man eher Quaestio, also Quaestio religiosa, Christiana und Katholika. Oder etwas runtergebrochen, Gott, Jesus, Kirche. Ja, das sind so die großen drei Teile einer Einführung in die systematische Theologie. Man klärt erstmal die Gottesfrage, dann guckt man, was eigentlich selbst Mitteilung Gottes bedeutet, Erlösung und so weiter. Und am Ende spricht man über Kirche. Und diesen Kirche-Teil haben wir aufgenommen und etwas ausgeweitet in diesem Buch zur Frage, wie verhalten sich eigentlich Religion und Gesellschaft oder Religion und Politik? Ja, also was bedeutet es, dass man von Religionsgemeinschaften redet? Gibt es was Religionsgemeinschaften heutzutage in unseren ja auch weltanschaulich zerfasernen Gesellschaften beitragen können? Und eine dieser Fragen, die wir auch da diskutieren in Aufnahme einer dieser berühmten Ringparabel, die können wir auch von mir aus gleich bringen, ist eben genau diese Frage, wie verhalten sich eigentlich die Wahrheitsansprüche der Religion untereinander? Und es stimmt, dass in der Regel, also zumindest glücklicherweise im europäischen Kontext, global kann man das ja leider wirklich nicht sagen, das haben uns die letzten Monate ja auch nochmal gezeigt, dieser Kampf in der Regel nicht blutig ausgefochten wird, sondern das durchaus auch ein akademischer Streit geworden ist. Und das ist ja erstmal ein schöner Fortschritt, ja, dass das so ist. Und in der Theologie wird das aber schon diskutiert, wie sich eigentlich die Wahrheitsansprüche verschiedener Religionen zueinander verhalten. Und vielleicht, also ich sage ganz kurz erstmal das Dilemma, das sich da stellt, und dann können wir vielleicht dieses Gedankenexperiment bringen. Aber diesen Rahmen dieses Dilemmas will ich einmal vorwegschieben. Das Dilemma ist nämlich, dass einerseits alle großen Weltreligionen für sich ja so etwas wie universale Geltung beanspruchen. Ja, also, und das ist auch etwas, was man nicht leichtfertig aufgeben kann. Ja, also man würde sicher und seinen eigenen Selbstanspruch verraten, wenn man sagt, ja, ich glaube daran, dass Gott existiert, dass Gott dreifaltig ist, Aber es ist genauso gut möglich, dass das nicht ist und das gilt nur im christlichen Kontext. Ja, also es wäre irgendwie komisch. Also entweder ist das oder ist es nicht. Das ist mit universalem Geltungsanspruch gemeint. Und das ist auch ein urchristliches Motiv und das ist aber auch was Sie in Judentum, Islam und in anderen Religionen finden. Im Christentum, also Karl Rahner ist einer, der ständig eine Stelle aus dem Johannesevangelium...
Ein wichtiger, bedeutender katholischer Theologe.
Genau, der zitiert immer an dieser Stelle immer das Johannesevangelium, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, ich meine, das muss man auch ernst nehmen, wenn er sagt, ich bin die Wahrheit. Das ist die eine Seite des Dilemmas. Die andere Seite des Dilemmas ist, dass es offensichtlich nicht so ist, dass alle Menschen auf die gleiche existenzielle Wahrheit einschwenken. Ja, und viele Menschen Zweifel haben, sich auch vielleicht nicht sicher sind, dass es gut begründete Deutungen gibt, die nicht christlich sind. Ja, es ist ja nicht irgendwie klar, dass alle, die nicht auf die christliche Deutungsoption einschwenken, irgendwie irrational sind oder gegen alle Gründe was anderes glauben.
Oder unglücklich sind.
Ja? Oder unglücklich sind oder ein misslingendes Leben führen oder so etwas. Das scheint offensichtlich nicht der Fall zu sein. Also wie kriegt man das jetzt zusammen? Einerseits dieses Festhalten am Wahrheitsanspruch und andererseits aber die Beobachtung, es gibt gut begründete Dissense. Ja, es gibt gut begründete Unterschiede. Gerade in einer pluralen und liberalen Gesellschaft ist das ja auch gut so. Ja, das kann man sich ja glücklicherweise halbwegs frei überlegen, welche Selbst- und Weltdeutung man wählt. Und das führt aber dann zu einem weltanschaulichen Pluralismus. Und das ist auch eine vernünftige Erwartung, dass es dahin führt. Es wäre keine vernünftige Erwartung zu sagen, wenn Menschen ihre Vernunft frei gebrauchen, dann werden die am Ende alle Christin, katholisch oder Nihilisten oder so etwas, sondern die werden ganz viele unterschiedliche Dinge. Ja, wie kriegen Sie das jetzt zusammen, diesen Wahrheitsanspruch gegen die Pluralität, die faktische Pluralität? Und das ist jetzt auch keine neue Frage, weil an der Stelle haben wir jetzt ein literarisches Beispiel aufgenommen. Das kennen, also werden viele von Ihnen auch kennen, nämlich die berühmte Ringparabel aus Nathan der Weise von Lessing. Vielleicht, das mache ich dann vielleicht ganz kurz, wenn Sie das eh kennen. Ja, das, und bin gespannt, was sie dann sagen, weil ich würde vermuten, die Intuitionen sind da nicht ganz so klar wie jetzt bei den ersten beiden Gedankenexperimenten. Das Gedankenexperiment geht so, dass ein Vater drei Söhne hat und er besitzt einen Ring. Ja, und es ist völlig klar, wenn der Vater stirbt, dann wird er diesen Ring dem Sohn geben, den er am meisten lieb hat. Ja, das wissen die Söhne auch. Und als der Moment gekommen ist und der Vater im Sterben liegt, holt er jeden seiner Söhne einzeln zu sich und gibt jedem seiner Söhne einen Ring und sagt, du bist mein liebster Sohn, dir werde ich diesen Ring jetzt geben. Und dann stirbt der Vater und die Söhne treffen sich nach der Beerdigung wieder und jeder zeigt seinen Ring und sagt, seht ihr, ich war's, und sind dann völlig perplex, als sie herausfinden, die anderen beiden haben auch einen bekommen. Ja, und fangen dann an, sich zu streiten, sich Vorwürfe zu machen, zu sagen, dass die anderen billige Kopien bekommen haben. Aber das kann man nicht sagen. Ja, man kann nicht den echten Ring ausmachen. Das ist, die sind identisch, diese Ringe, erstmal. Gibt es jetzt einen Weg zu sagen, wer den wahren Ring bekommen hat und wer die Kopie bekommen hat? Also die Intuition ist erstmal klar, okay, die haben nicht so wirklich eine Chance, die Söhne. Ja, die sehen alle gleich aus, die Ringe, vielleicht haben wir das gleiche Material. Mhm. Aber was würden Sie denen jetzt raten? Ja, also wie sollen die jetzt weitermachen? Die stehen ja erstmal vor einer ganz blöden Situation, weil jeder geglaubt hat, ich habe die ewige Wahrheit, ja, oder zumindest mein Vater hat mich am meisten geliebt, das merken sie, ist gar nicht so. Wie sollen die jetzt weitermachen?
Ich stelle mich bei dieser Ringfrage, stelle ich mir immer die Frage, warum es überhaupt zum Streit kommt. Warum fangen die überhaupt an zu streiten und sagt das nicht etwas über die Beziehung, die der Vater vorher schon zu diesen Söhnen gehabt hat? Warum werden die überhaupt neidisch aufeinander? So, und das Ganze beginnt ja sozusagen mit dem Vergleich. Ja, also wer liebt mich mehr? Liebt mich mein Vater mehr? Liebte dich dein Vater mehr? Also diese Neiddebatte im Grunde, die da eigentlich im Hintergrund steht. Und bei den Religionen ist es ja auch so, wenn man sich Religionsgemeinschaft vorstellt, die jetzt den Vergleich nicht hat mit anderen, dann stellt sich ja die Frage gar nicht, ob sie die wahre ist oder nicht, sondern es gibt eben nur diese eine Möglichkeit, die Welt zu sehen. Ja. Also kann man eigentlich auch zeigen, dass diese ganzen Konflikte eigentlich erst entstanden sind, als es viel mehr bewusst war, wie sehr Religionen auch plural sind.
Ja, vielleicht, aber ich bin mir nicht sicher, ob es diese Situation jemals wirklich gab. Also natürlich gab es viel homogenere Gesellschaften als der Zeit in religiöser Hinsicht, aber dass ernsthaft klar war, es gibt gar keine andere Möglichkeit, also de facto vielleicht schon, aber denkerisch nein. Und daran sieht man auch, also wenn wir jetzt auch über Religion und Gesellschaft reden, einerseits das Potenzial, das Religionen mit sich bringen, ja, also weil sie so existenziell bedeutsam sind und berührend sind, können sie Menschen zu grandiosen Dingen befähigen und motivieren, sich einzusetzen für ganz tolle Sachen. Ja, es gibt ganz viele religiös motivierte Menschen in der Flüchtlingshilfe und so weiter. Sie kennen die Beispiele wahrscheinlich alle. Ja, und gleichzeitig sieht man aber auch, dass das kann kippen. Ja, das hat so ein Janusgesicht eben, weil es diese existenzielle Bedeutsamkeit hat. Und wir waren vorhin schon beim Fundamentalismus. Wenn das dann kippt in, okay, ich muss die, also das ist so wichtig für mich und das ist so heilsrelevant für mich und ich habe Angst, die anderen, die was anderes glauben, die stürzen ins Unheil, dann muss ich die ja davor retten. Ja, es ist also eine Argumentation, die Sie schon bei Augustinus finden, der sich, also am Anfang war er noch relativ tolerant, am Ende hat er sich dann, also ist er ziemlich intolerant geworden seines Lebens, also hat er sehr viele verschiedene Positionen verteidigt, der gute Augustinus, und der sagt, natürlich muss ich zwangsmissionieren, denn ich würde ja auch einem Freund, der auf einen Abgrund zuläuft, den würde ich davon wegreißen. Und jemanden mit Zwang zum Christentum zu bekehren, ist wie jemand vom Abgrund wegreißen. Und Sie sehen, wie gefährlich diese Argumentation ist. Ja, diese Idee, ich rette andere, indem ich sie dazu zwinge, meiner Religion anzugehören und ich tue noch was Gutes dabei. Ja, also er hat sich ja gut gefühlt und gesagt, das ist ein ganz tolles Werk, was ich vollbringe. Da sieht man, wie diese existenzielle Bedeutsamkeit auch ganz schnell in etwas kippen kann, was genau zu diesen Auseinandersetzungen führt und zu dieser Gewalt führt und dieser Idee, man muss sie bekehren oder töten oder so etwas. Also so klassisch auch gewalttätige, fundamentalistische Ideen. Ja? Und deswegen ist Religion was ganz Tolles, und aber gerade deshalb braucht es auch Theologie. Ja? Das, um nochmal ganz in den Anfang auch zurückzukommen, dass genau solche extrem problematischen Argumentationsformen aufgeklärt werden können und gezeigt werden kann, dass da ein ganz problematisches Verständnis von Wahrheit hintersteckt und ein problematisches Verständnis dessen, was es heißt, dass Religion eine Deutung des eigenen Seins ist, die immer im Prinzip auch falsch sein könnte, etc., etc.
Welche Rolle kann eigentlich Religion in der Gesellschaft spielen? Und da habt ihr auch ein ganz wunderschönes Gedankenexperiment mitgebracht oder ins Buch reingedruckt, nämlich das Gedankenexperiment der Gänseblümchen, die eben auch hier im Titel vorkommen. Und die wollte ich Ihnen eigentlich auch nicht vorenthalten, weil man an diesem Gedankenexperiment gut ablesen kann, ob und wie religiöse Themen in der Öffentlichkeit stattfinden können oder nicht.
Ja, das Gedankenexperiment der Gänseblümchen haben wir etwas abgewandelt aus der politischen Philosophie übernommen, und das geht so. In beispielsweise unserem Land, also irgendeiner liberalen Demokratie, könnte auch Deutschland sein, entsteht irgendwann eine Sekte, für die der wichtigste Glaubenssatz ist, dass Gänseblümchen heilig sind. Ja, also Gänseblümchen darf nichts angetan werden. Und weil sie das nicht nur privat für sich so sehen, sondern das auch in die Politik einbringen, gründen die irgendwann eine Partei und werden erstaunlich erfolgreich. Und erst belächeln sie das und sagen, ja, das ist wieder so eine Splitterpartei, die da unter Sonstige steht und 0,2% bekommt, aber die kriegt immer mehr Zulauf. Und irgendwann gewinnt diese Partei auch Mehrheiten. Ja, also sie verzweifeln zwar am Verstand ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger, aber diese Partei kommt irgendwann über 50%, darf alleine regieren und erlässt dann, also diese Gänseblümchenpartei, und erlässt dann lauter Gesetze, wie zum Beispiel, dass sie, falls sie einen Garten haben, ihren Rasen nicht mehr mähen dürfen. Sie könnten ja Gänseblümchen dabei umbringen, gewissermaßen. Und alle Tiere, die möglicherweise Gänseblümchen fressen, sollen eliminiert werden. Ja, also es gibt dann ein Gesetz, das beispielsweise versucht, Kaninchen auszurotten in unserem Land und so weiter. Ja, und Sie können sich weitere Gesetze überlegen, die eine solche politische Bewegung erfinden könnte, die Sie auch in Ihren Freiheiten einschränkt. Ja, also vielleicht wollen Sie ja gerne Ihren Rasen mähen und wollen ja nicht so eine Wiese mit einem halben Meter hohem Gras haben oder so etwas. Und die Frage, die sich jetzt für Sie stellt, ist, müssen Sie sich dem eigentlich fügen? Weil, also, bei der Wahl hat diese Partei die Mehrheit gewonnen. Oder würden Sie sagen, das sind keine legitimen Gesetze? Ja, das ist so schlecht begründet, dem füge ich mich nicht. Also das, was der Erfinder dieses Gedankenexperiments möchte, das ist ein politischer Philosoph aus den USA, der heißt Robert Ordy. Und was er eigentlich will, das ist durchaus angelehnt auch an die Teekanne, er will zeigen und die Intuition abrufen, dass sie zu Recht sagen würden, das sind keine legitimen Gesetze. Ja, das kann man mir nicht verbieten auf der Basis dieser weltanschaulichen Verrücktheit. Ja, das, was für alle gelten soll, muss auch so begründet sein, dass die Begründung für alle einsichtig ist. Ja, das ist so eine Grundüberzeugung, die Ordy stark macht. Ja, man kann fragen, ob dieses Ideal eigentlich erfüllt wird in unserer Demokratie, aber theoretisch, und Ordy ist nicht der Einzige, genau, also das ist eine lange liberale Tradition, ausgehend von Kant über John Rawls und Jürgen Habermas bis auch zu Robert Ordy, der ist nicht so bekannt, aber der hat die Gänseblümchen erfunden, deswegen ist er für uns jetzt gerade wichtig. Und das ist genau dieser öffentliche Vernunftgebrauch. Ja, also das, was für alle gilt, soll so gerechtfertigt sein, dass alle es auch nachvollziehen können. Und Ordy sagt, das ist hier aber nicht der Fall. Ja, das ist irgendeine Sekte, die glaubt, ohne gute Gründe, dass Gänseblümchen heilig sind. Und dann können sie zu Recht sagen, das ist illegitim, da wird irgendeine Weltanschauung, die ich gar nicht teile, so verallgemeinert und dass es mich auch betrifft und schränkt mich ein. Und das sind bestimmte politische Normen, die mich betreffen in meiner Lebensführung, obwohl ich mit dieser Sekte gar nichts zu tun habe, obwohl ich das für den größten Humbug halte. Und was Ordy eigentlich zeigen will, letzter Punkt dazu, und deswegen ist er auch dann eher religionskritisch, also wir nehmen häufig religionskritische Gedankenexperimente und lesen oder bürsten die so ein bisschen gegen den Strich. Was Ordy eigentlich sagen möchte, ist, deshalb hat Religion in der politischen Öffentlichkeit nichts verloren. Ja? Weil auch eine Religionsgemeinschaft ihre religiösen Überzeugungen nicht so verallgemeinern darf, dass auf der Basis dieser religiösen Überzeugungen Gesetze gemacht werden, die für alle gelten. Also auch für Andersgläubige oder Atheistinnen oder wen auch immer in diesem Land. Ja? Das ist der Impuls, wo gesagt wird, Religion ist eigentlich Privatsache. Das ist die Pointe dieses Gedankenexperiments, die Robert Ordy bringen will. Und ich habe wieder ein aber du hast erst noch eine Frage.
Nee, ich habe nur gerade eine Intuition. Wenn man jetzt die Gänseblümchen-Weltanschauung so überzeugend übersetzen könnte in allgemein verständliche Gründe, dass jeder für sich eine Überzeugung daraus nehmen könnte, wäre es dann legitim für den amerikanischen Philosophen?
Ja, dann schon. Also dieses Paradigma der Übersetzung ist etwas, das bei Ordy gar nicht vorkommt, aber was in der Debatte eine große Rolle gespielt hat, viel diskutiert worden ist. Das hat Jürgen Habermas, der ja auch in Frankfurt immer ein großer Name ist, in die Debatte eingebracht, ja, dass religiöse und säkulare Bürgerinnen und Bürger gewissermaßen kooperativ sich daran machen sollten, dasjenige, was an Religionen wichtig ist für Gesellschaften, zu übersetzen in eine allgemein verständliche Sprache. Das würde Habermas sicherlich so sehen, in diesem Fall nicht klappen. Ja, also das Beispiel ist ja extra so designt, dass es völlig absurd ist. Ja, ich wüsste nicht, wie man das irgendwie in eine allgemein verständliche Sprache, also jetzt ernsthaft gesprochen übersetzen will, wo man sagt, okay, da ist wirklich was dran, Gänseblümchen sind heilig. Aber dieses Übersetzungsparadigma ist etwas, was beispielsweise, also ein Beispiel, was immer wieder diskutiert wird, ist diese Idee der Gottebenbildlichkeit des Menschen. Ja, Genesis 1,26, er schuf die Menschen nach seinem Bilde, kennen wahrscheinlich viele von Ihnen. Und Habermas steht in der liberalen Tradition, wie Ordy auch, und sagt, auf dieser Basis allein kann man kein Gesetz machen. Ja, im Bundestag kann man jetzt kein Gesetz verabschieden, wo drin steht, in Genesis 1,26 steht, dass Menschen Ebenbilder Gottes sind und darum erlassen wir jetzt folgendes Gesetz. Das funktioniert nicht in einer pluralen und liberalen Demokratie. Aber er sagt, da steckt eine moralische Intuition hinter, die wertvoll ist, ja, die man auch nicht leichtfertig verschenken darf, indem man Religionen ins Private abschiebt und das, was dahinter steckt, nicht versucht, auch politisch wirksam zu machen. Und er sagt, man müsste das übersetzen. Eine Möglichkeit, das zu übersetzen, ist dann auch wieder diese kantische Idee der Menschenwürde. Ja, also dieser unvertretbaren und auch unverlierbaren Würde des einzelnen Individuums. Und er sagt, das ist letztlich das säkulare Äquivalent der Gottebenbildlichkeit. Das ist mal das Beispiel, was er bringt für eine gelingende Übersetzung. Und das ist auch dann, damit bin ich jetzt auch schon bei diesem Aber, ja, dass man doch auch nochmal differenzieren kann zwischen Religionsgemeinschaften, großen Weltreligionen, die bestimmte inhaltliche Potenziale haben, die man auch nicht vorschnell verschenken sollte, aus der Perspektive jetzt eines liberalen Staates. Also gar nicht jetzt als Theologe gesprochen, sondern aus der Perspektive dieser politischen Philosophie. die einfach viel Potenzial verschenken würde, wenn sie sagt, Religion soll jeder selber machen in seinem Wohnzimmer, hat aber nichts mit Politik zu tun. So, ja, da würde man viel verlieren. Und die Übersetzung ist eine Möglichkeit, die umstritten ist, ob das wirklich so funktioniert, aber es ist eine Möglichkeit, mit diesem Dilemma umzugehen, dass man einerseits partikulare, also für, nur innerhalb einer Religionsgemeinschaft überzeugende Sätze hat und andererseits aber irgendwie allgemein zugängliche Begründungen braucht. Und sie brauchen eine Brücke von diesen religiösen Überzeugungen hin zu allgemein zugänglichen Überzeugungen.
Dann habe ich noch eine Schlussfrage. Was ist denn dein Lieblingsgedankenexperiment? Haben wir das schon abgefrühstückt oder ist es noch nicht gesagt worden?
Ich glaube, mein Lieblingsgedankenexperiment ist tatsächlich die Teekanne. Das ist ja auch das allererste Gedankenexperiment in dem Buch und da kann man relativ, also das ist aber auch nur, da folgen nur 6 Seiten drauf, da kann man relativ schön dran zeigen, welche Grundsatzentscheidungen für eine Theologie, die sich als rationale Verantwortung des Glaubens versteht, stellen, ja, und worauf man sich einlassen kann und was man vielleicht auch ablehnen muss an bestimmten methodischen Vorannahmen wie dem Evidenzialismus, den ich dann versuche abzuschießen. Aber es ist wirklich schwer zu sagen. Also wir haben wirklich auch, wie ich finde, eine Vielzahl relativ lustiger Gedankenexperimente. Deswegen, ja. Also ich mache da mal eine Klammer drum. Ich sage jetzt Teekanne, aber so richtig zufrieden bin ich mit meiner Wahl nicht. Ich kann mich da nicht entscheiden.
Auch die Kamera im leeren Grab von Jesus ist gut, aber das würde jetzt zu weit führen. Habt ihr das Bild selber gemacht oder habt ihr das irgendwo? Gibt's das irgendwo?
Das war tatsächlich der Verlag. Das hat uns der Herder Verlag vorgeschlagen als Buchcover und wir waren da aber auch sehr überzeugt von und finden das auch ganz interessant.
Ja, sehr gelungen, auch der Titel. Also herzlichen Dank, Martin, dass du da warst. Sie merken, Theologie kann auch sehr anregend und down to earth sein, obwohl es am Ende doch immer um die großen Fragen geht. Herzlichen Dank, dass Sie da waren, dass Sie auch so mitgedacht haben und auch mitüberlegt haben und hier auch wirklich sehr aktiv mit dabei waren. Herzlichen Dank dafür. Danke, dass du hier warst. Guten Nachhauseweg morgen wieder nach Dortmund. Ich wünsche Ihnen guten Nachhauseweg, schönen Abend und bis zum nächsten Mal bei uns im Haus am Dom. Tschüss.